Schönen guten Tag, dies ist die Ausgabe 66 der Pink-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und heute begrüße ich ganz herzlich in Würzburg Professor Ullmann. Grüße Sie, Herr Ullmann.
Ich grüße Sie auch, Herr Herting.
Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie haben zu diesem Thema zwei Hüte auf. Nämlich erstens sind Sie seit 2017 Bundestagsabgeordneter für die FDP. Gleichzeitig sind Sie aber auch Hochschullehrer und Professor der Infektiologie, sodass Sie eigentlich beide Perspektiven zurzeit haben. Einmal Ihre Perspektive vom gelernten Beruf her und dann einmal die Perspektive als Politiker und Abgeordneter. Sie sind, das sollte ich noch ergänzen, dann auch der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Sage ich das richtig?
Das ist nicht ganz richtig. Ich bin der Obmann unserer Fraktion im Gesundheitsausschuss.
Okay.
So ist der Titel richtig. Wir haben eine gesundheitspolitische Sprecherin noch.
Okay, dann sehen Sie mir diese kleine Ungenauigkeit nach. Wie erlebt man denn so die Corona-Krise, wenn man sie sozusagen aus zwei Warten gleichzeitig sieht? Einmal als Arzt und einmal als Politiker?
Ja, ich sag immer, ich bin ein Mensch mit zwei Herzen, aber die schlagen im Takt. Und ich kann nur sagen, dass diese Pandemie mich sowohl als Arzt und vor allem auch Infektiologe in diesem Ausmaß kolossal überrascht hatte, aber auch als Politiker und auch die Konsequenzen, die daraus erwachsen für politisches Handeln, hat mich ebenso überrascht. Und hier muss man halt auch sehen, wie wir auch zukünftig mit Pandemien umgehen, denn das wird sicherlich nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Die Vorbereitung auf diese Pandemie war wirklich nicht gut und wahrscheinlich, wir sind ja auch noch nicht fertig mit dieser Pandemie, es wird sicherlich noch irgendwann mal, möglicherweise auch noch mal in unserem Leben, auch noch mal eine weitere Pandemie geben. Und dabei darf es natürlich eine bessere Vorbereitung.
Kurz zur Erklärung für alle, die das nicht so genau wissen. Was ist denn jetzt eigentlich ein Infektiologe im Unterschied zu einem Epidemiologen und einem Virologen?
Ja, das ist so, dass der Virologe wie auch der Mikrobiologe eigentlich diagnostische Ärzte oder Biologen sind. Die sind eigentlich für die Diagnostik die Zuständigen. Also ich schreibe es hier ganz grob. Der Epidemiologe ist ein Mensch, der die Zahlen jongliert und auch durchaus Modellberechnungen anstellt. Der Infektiologe ist derjenige, der die Infektionskrankheiten entweder verhindert oder auch behandelt und entsprechende Behandlungsempfehlungen ausgibt in der Klinik.
Ist das ein eigener Facharzt oder wie muss man sich das vorstellen?
International ist es meist ein Facharzt, in Deutschland, in fast allen Bundesländern im Augenblick noch. Da ist es eine sogenannte Zusatzbezeichnung zum Facharzt. Ich bin ja auch Internist und ich habe die Zusatzbezeichnung Infektiologe. Es wird aber jetzt eine Änderung der Musterweiterbildungsordnung für Ärzte geben, wo der Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie bundesweit auch dann existieren wird. Bislang existiert der Infektiologe als Facharzttitel nur in Mecklenburg-Vorpommern.
Das wissen Sie so genau, weil Sie ja auch berufspolitisch unterwegs sind. Sie sind, habe ich gesehen, im Berufsverband Deutscher Internisten wiederum Sektionssprecher der Infektiologie. Ist das richtig?
Das ist richtig. Ich bin seit über 30 Jahren Mitglied beim Berufsverband Deutscher Internisten. Seit, ich denke mal, mindestens 10, vielleicht sogar schon 12 Jahre Sprecher der Infektiologen im Berufsverband. Und unser primäres Ziel im Berufsverband Deutscher Internisten war, endlich bundesweit die Kompetenz zu haben, einen Facharzttitel zu bekommen. Denn wir müssen Infektiologie oder Infektionskrankheiten nicht nur in der Breite beherrschen, sondern auch in der Tiefe. Das heißt, auch in der Forschung und in der Lehre bedarf es eine Weiterentwicklung der Infektionsmedizin in Deutschland, um endlich auch internationale Standards zu entsprechen. Denn in fast allen anderen Ländern in der Welt existiert bereits ein Facharzt für Infektiologie.
Sprechen Sie jetzt dort auch Defizite an, die sich in der Corona-Krise in Deutschland bemerkbar gemacht haben?
Das haben wir erst einmal nicht angesprochen, denn uns ging es ja um den ein Ziel des Facharztes. Aber natürlich hat die Corona-Pandemie dazu geholfen, diese Situation auch oder unser Anliegen lauter werden zu lassen. Es wurde dann sehr schnell klar, dass wir eigentlich gar nicht den Facharztstatus für Infektiologie haben in Deutschland. Und deshalb hat die Bundesärztekammer oder der Bundesärztetag, das gibt es ja auch, dann beschlossen, dass wir den Wunsch, den wir wiederholt schon geäußert haben und das seit Jahren schon geäußert haben, über 20 Jahre, jetzt entsprochen wurde, diesen Facharzt auch endlich deutschlandweit auch auszurollen.
Das jetzt gerade, gerade angesprochene Zustand, dass wir also da keinen Facharzt für Infektiologie haben, ist ja, Sie sagten es ja auch schon, sicherlich nicht das einzige Defizit, was wir jetzt in den anderthalb Jahren beobachten konnten. Sie sagen ja, da muss man auch für die Zukunft seine Lehren draus ziehen. Was sind denn das so vor allen Dingen für Lehren aus Ihrer Sicht?
Das sind viele Punkte und ich bin eigentlich auch erstaunt gewesen. Es gab eine Studie des damaligen Ministers für Gesundheit von Herrn Bahr aus dem Jahre 2012. Wie weit sind wir auf eine Pandemie vorbereitet? Und interessanterweise war bei dieser Modellberechnung ein Coronavirus X sozusagen angenommen worden. Und da zeigten sich schon gerade im Gesundheitswesen einige Defizite, nicht nur in der Versorgung, sondern auch in der Ausrüstung. Diese Studie landete aber dann leider, weil 2013 waren ja Bundestagswahlen, in die Schublade und wurde nie wieder herausgezogen. Erst als vor anderthalb Jahren die Pandemie wieder stattfand, hat man diese Studie dann wahrgenommen. Und das war eigentlich auch einer der ersten Fehler. Am Anfang der Pandemie wussten wir gar nichts. Ich hatte sogar, ich sage es ganz ehrlich, als Infektiologe sogar gemutmaßt, dass das Virus sogenannt thermolabil ist, das heißt gegenüber Wärme und Sonnenstrahlen empfindlich ist und dann wieder verschwindet, wie das mit dem SARS-1, also SARS-CoV-1 sozusagen auch stattgefunden hatte und wie das wieder in Vergessenheit geraten würde. Nur dann zeigte sich tatsächlich im Frühjahr nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika, dass das Virus sich wegen des Wetters eigentlich sich nicht gekümmert hatte. Und auch die Thermolabilität war gar nicht so ausgeprägt, wie man es erhofft hatte. Wir mussten dann
kurze Zwischenfrage, ist das dasselbe wie Saisonalität, von dem man immer hört?
Ja, die Saisonalität hängt natürlich auch von der Sonnenstrahlung und der Wärme natürlich ab. Ja, das ist richtig. Wobei die Saisonalität noch ein weiterer Faktor dazu kommt, und zwar die Abstände, die man einhalten kann als Menschen. Im Sommer ist es einfacher, man lüftet auch einfacher im Sommer, weil die Temperaturen entsprechend moderat oder sogar warm sind. Im Winter ist es natürlich schwieriger. Also da kommt noch dieser Faktor noch hinzu, wenn man von Saisonalität spricht. Also ich habe jetzt erstmal von der Wärme, Hitzeeinwirkung und Sonnenstrahlen gesprochen. Mhm. Aber es ist unabhängig davon, beides traf eigentlich nicht so sehr zu. In Deutschland und Europa haben wir zum Teil eine Saisonalität erfahren, aber nur eine teilweise. In anderen Ländern war es nicht nachzuvollziehen. Ich erinnere an die südeuropäischen Staaten, die auch im Sommer große Infektionszahlen auch aufwiesen. Und wir wussten nichts über die Ansteckungsmöglichkeiten, wie wir auch therapieren konnten, wie wir eine Prävention betreiben konnten, war sehr viele Fragezeichen Anfang 2020. Und deshalb haben wir auch als FDP-Bundestagsfraktion den ersten Bevölkerungsschutzgesetz auch zugestimmt, weil wir in Sorge waren zu dem Zeitpunkt, dass der Bundestag nicht mehr handlungsfähig gewesen wäre. Und diese Sorge hat sich als nichtig erwiesen. Deswegen waren wir als Bundestagsfraktion nicht mehr dabei, als es darum geht, die epidemische Lage von nationaler Tragweite als solches fortzusetzen. Aber jetzt geht es ja darum, welche Maßnahmen sind gemacht worden, welche sind sinnvoll, welche sind weniger sinnvoll. Und da muss man ja auch klar sagen, dass da Maßnahmen ergriffen worden sind, die nur etwas mit einer, nicht programmatisch, sondern eine Polypragmasie an den Tag gelegt worden ist, die in Frage gestellt werden muss. Denn wenn Maßnahmen ergriffen werden, die durchaus auch unsere Grundrechte einschränken, müssen diese natürlich geeignet, erforderlich und angemessen sein. Und das war einige Punkte nicht. Wichtig war, und das war ja gut, nachdem wir endlich mal Schutzkleidung wieder bekommen haben und Masken hatten. Ich erinnere nur daran, ich habe es hier in meiner eigenen Heimatstadt und meiner eigenen Uniklinik erlebt. Wir hatten nur noch für 7, knapp 10 Tage Schutzkleidung und genug Masken, um auch die Patienten zu behandeln und auch die Patienten vor Covid-Erkrankungen zu schützen. Und das war kurz vor knapp vor einer Katastrophe. Und die Testmöglichkeiten, das war wiederum gut, war ja deutschlandweit auch vorhanden. Also das war der erste Punkt. Wir hatten keine Vorräte an Schutzkleidung und wie das jetzt weitergehen soll, muss man sehen. Wir haben feststellen müssen, dass die Digitalisierung, ist keine große Überraschung, dass diese nicht so entwickelt war, wie wir uns alle gedacht haben. Stichwort Meldungen aus den Gesundheitsämtern per Fax, um die Inzidenzraten bundesweit zu erfassen. Die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, anfänglich waren ja darauf geschuldet, vulnerablen Gruppen zu schützen und auch die Nachverfolgung der Gesundheitsämter zu gewährleisten. Ich erinnere Sie gerne daran an die magische Zahl 50, wo es auch von der Bundeskanzlerin hieß, ab dieser Zahl können die Gesundheitsämter nicht mehr nachverfolgen. Und deswegen müssen wir entsprechende Maßnahmen ergreifen, damit wir diese Zahl 50 nicht überschreiten. Und da stellt sich für mich natürlich auch die Frage, ist es, vor allem jetzt auch im Nachgang, ist es jetzt gerechtfertigt, diese Maßnahmen, die jetzt alle ergriffen worden sind, durchzuführen, damit nur das Gesundheitsamt die Nachverfolgung durchführen können, wenn schon bei den Quarantäneverordnungen größtenteils keine Überwachung stattfanden. Und das ging dann weiter mit einer Unendlichkeitsschleife zu Weihnachten und zum Jahreswechsel bis zum Frühjahr hinein mit immer strengeren und nicht verhältnismäßige Maßnahmen, wie zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen, die ausgerufen worden sind. Was mich noch am meisten gestört hatte, ich hatte eine kleine Anfrage an die Bundesregierung oder wir haben eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, wie effektiv waren diese Maßnahmen? Und dazu konnte die Bundesregierung keine Antwort geben. Das wissen sie nicht, wie effektiv ihre Maßnahmen waren. Wohl wissend, und das sage ich jetzt auch mal als Mediziner, dass einige Maßnahmen wie Maske tragen, Abstand halten und natürlich nicht zu viele Menschen in einem Innenraum zu haben, natürlich das Risiko minimiert, aber natürlich nicht auf null. Und das sind nur jetzt so spontan meine Gedanken dazu, was alles nicht gut gelaufen ist. Und auch daraus müssen wir Konsequenzen ziehen für die Zukunft. Und hier sehe ich die Konsequenzen in einer weltweiten Pandemie-Awareness und Preparedness, also Wahrnehmung und Vorbereitung gegenüber einer nächsten Pandemie. Das fängt auch schon damit an, dass wir unsere Meldesysteme dramatisch verbessern müssen, auch den öffentlichen Gesundheitsdienst dramatisch aufstocken müssen. Das gleiche gilt übrigens auch für das Robert-Koch-Institut. Müssen wir unabhängiger machen von der Politik, als unabhängiges Institut auch entstehen lassen und auch mehr Personal einstellen und dieses dann auch europäischweit zu vernetzen, wo wir dann global weiter uns vernetzen. Denn auch unsere europäische Institut für Infektionskontrolle und Prävention, das ECDC in Stockholm, ist auch unterfinanziert und nimmt die Aufgaben nicht wahr, die sie eigentlich wahrnehmen müsste, und zwar im Sinne der öffentlichen Gesundheit. Hier sind andere Beispiele aus anderen Ländern, wie zum Beispiel USA mit der CDC, deutlich besser aufgestellt.
Kurz zum Robert-Koch-Institut. Das ist ja eine dem Bundesgesundheitsministerium nachgeordnete Behörde. Verstehen Sie, warum? Ich habe ja hauptsächlich einen Datenschützerhut auf auch, und wir machen diese Podcast-Reihe hier auch unter dem Dach einer Datenschutzzeitschrift. Im Datenschutz ist es Pflicht in ganz Europa, dass die Datenschutzbehörden unabhängig sind. Warum ist das eigentlich beim Robert-Koch-Institut nicht so?
Ja, diese Frage kann ich Ihnen tatsächlich nicht beantworten. Mich hat's auch selbst überrascht, als ich die ersten Gespräche geführt habe und gemerkt habe, wie abhängig das Präsidium sozusagen vom Robert-Koch-Institut ist, vom BMG. Und deshalb haben wir auch als FDP-Bundestagsfraktion und als FDP-Bundesverband, muss man ja auch in der Zwischenzeit sagen, in unserem Wahlprogramm aufgenommen, dass das Robert-Koch-Institut als solches unabhängiger sein muss vom BMG. Denn hier zeigt sich ganz klar, dass auch durchaus politische Interessen mit wissenschaftlichen Empfehlungen sich vermengen könnten. Ich sage nicht, dass es passiert ist, sondern ich spreche absichtlich hier im Konjunktiv. Und das muss in der Zukunft ein unabhängiges Institut sein mit Bundesgeldern, das ist schon richtig. Sie müssen sich auch mindestens einmal im Jahr auch Berichterstattung geben, was mit diesen Geldern passiert. Aber auch gleichzeitig bedarf es mehr wissenschaftliche unabhängige wissenschaftliche Kompetenz Richtung Beratung der Bundesregierung, zum Beispiel einem Bundessicherheitsrat, wo der Chief Medical Officer, das gibt es ja auch in anderen Ländern, in dem Sinne auch vom Robert-Koch-Institut gestellt wird. Und meines Erachtens idealerweise muss es der Präsident sein, weil er hat ja nicht nur verwaltungstechnische Aufgaben, sondern auch wissenschaftliche Aufgaben, die er dann als Repräsentant des Robert-Koch-Institutes auch vermitteln kann.
Dann möchte ich kurz noch einmal zurück zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, Stichwort Kontaktnachverfolgung. Und die 50, die ja mal ursprünglich, also die Inzidenz 50, die ja mal ursprünglich begründet wurde mit den Kapazitäten der Gesundheitsämter, was dann in später gar nicht mehr so eine Rolle gespielt hat, jedenfalls nach meiner Beobachtung, wenn man über Inzidenzen gesprochen hat. Was hätte denn eigentlich vernünftigerweise das Ziel der Corona-Politik sein müssen? Da gab es ja sehr wechselhafte Aussagen. Da gab es Aussagen, dass man das Gesundheitssystem nicht überlasten wolle. Da gab es Aussagen, dass man die Kontaktverfolgung weiter aufrechterhalten wolle. Und dann gab es auch Aussagen, also mal, die dann schon in die Richtung gehen, also ja, Söder, jeder Tote ist ein Toter zu viel, dass man also Infektionen also auf jeden Fall niedrig halten wollte und am besten ganz vermeiden wollte. Was wäre denn vernünftig gewesen oder was ist vernünftig, weil wir sind ja noch lange nicht durch.
Also ich glaube, da herrscht, da muss ich mich jetzt, aber ich kann mal in dieser Deutlichkeit ruhig durchaus auch mal aussprechen, eine gewisse Naivität bei einigen Politikern, dass man denken würde, dass man dieses Virus ausrotten kann und dieses Virus nicht mehr existent ist. Dieser Optimismus würde ich gerne teilen, aber kann ich nicht teilen, denn wir haben bisher in der Menschheitsgeschichte nur ein Virus eliminieren können, das sind die Pockenviren, und wir haben es bis heute noch nicht geschafft, weltweit auch Polio zu eliminieren. Das haben wir in Europa geschafft, aber noch nicht weltweit. Das erstmal zur Sachlage einer, wir wollen Covid verschwinden lassen, das ist nicht, kann nicht als Ziel ausgerufen werden, ist nicht realistisch, und wir müssen als Gesellschaft lernen, mit diesem Virus zu leben. Und dafür haben wir gute Chancen, damit gut zu leben, denn wir haben Impfstoffe, die eine hohe Effektivität haben gegenüber Krankheitsvermeidung, aber eine schlechtere Effektivität haben, um Infektionen zu verhindern. Das gehört soweit dazu, aber auch deshalb sind diese Impfstoffe ja nicht entwickelt worden. Sie wollten Krankheit verhindern. Deshalb ist es in meinen Augen gerechtfertigt zu sagen, wir müssen Maßnahmen ergreifen, um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Und das war ja und ist immer noch die große Sorge, dass wir zu viele Menschen mit Covid-19 auf der Intensivstation beatmet haben und keine Kapazität haben, weder Covid-19-Patienten noch mehr zu behandeln, beziehungsweise Menschen mit anderen Erkrankungen. Es ist ja nicht so, dass die anderen Erkrankungen jetzt auf einmal in den Hintergrund treten und keine Rolle mehr spielen. Also hier ist das Ziel meines Erachtens auch staatsrechtlich, und da bin ich jetzt ganz vorsichtig, Herr Hertig, da sind Sie ja der bessere Mann, ich bin ja hier noch, ich sage immer, Hobbyjurist in dem Zusammenhang, halte ich das für richtig, wenn wir sagen, wir wollen das Gesundheitssystem nicht überfordern. Nur wir müssen definieren, welche Parameter verwenden wir. Und da sind die Parameter der Inzidenz der Infektionen in meinen Augen eine falsche Nummer. Es spiegelt auch nicht die Dynamik einer Pandemie wider. Da müssen andere Zahlen eine größere Rolle spielen, vor allem jetzt im Hintergrund, wie wir jetzt durchgeimpft sind in Deutschland. Und hier wären vor allem die Kapazitäten der Krankenhäuser wichtig, wie viele Reservekapazitäten sind vorhanden. Und im zweiten Blick, wie groß ist die Durchimpfung in einer Region? Weil die sind sehr unterschiedlich. War gestern bei uns zum Beispiel im Stadtrat von Würzburg, dass unsere Durchimpfung der vollständigen Impfung in Würzburg höher ist als in Bayern. Und deshalb muss dann auch individuell, regional entschieden werden, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen oder welche nicht. Aber nur noch zu sagen, wir müssen die Zahl, müssen Maßnahmen ergreifen, um die Nachverfolgung zu ermöglichen, halte ich für staatsrechtlich nicht für verhältnismäßig. Und auch in der Zwischenzeit, jetzt wo wir Impfstoffe haben und auch wissen, wie man sich schützen kann, auch nicht verhältnismäßig, wenn wir sagen, wir müssen die vulnerablen Gruppen schützen. Deswegen müssen wir stärkere Maßnahmen ergreifen. Hier haben wir andere Möglichkeiten, wie Maske tragen, Hygieneregeln einhalten und die Impfung.
Zwei Fragen zu den Krankenhauskapazitäten. Erstens, was wissen wir eigentlich wirklich über die Krankenhauskapazitäten? Also wie genau wird das eigentlich überhaupt beobachtet, erfasst, gemeldet? Und daran anschließend, waren wir zu irgendeinem Zeitpunkt der Pandemie in der Nähe einer Überlastung?
Ich fange mit der letzten Frage an. Es gibt keine Hinweise, dass wir in Deutschland kapazitätstechnisch überfordert waren, also im gesamten Blick. Es gab regionale Unterschiede. Ich kann mich erinnern an Berlin, gerade die Charité, dass sie an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt sind. Das wird verschiedene Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland auch so ähnlich ergangen sein. Das ist ein Punkt. Also ich behaupte mal, dass eine generelle Überforderung nicht gegeben ist. Da musste man halt ein wenig mehr verlegen, dass das auch möglich war. Der zweite Punkt ist, dass wir auch schauen müssen, wie die Daten bezüglich der freien Bettenkapazitäten generiert werden. Wir hatten über 25.000, ich hoffe, dass ich jetzt richtig es wiedergebe, Intensivbetten und sind jetzt dramatisch um die Hälfte, habe ich das Gefühl, wenn ich die Daten manchmal anschaue, haben wir nur noch die Hälfte dieser Bettenzahlen, liegt zum Teil daran, dass das Personal fehlt. Vorher wurden die Betten nur gezählt und jetzt schaut man natürlich genauer hin und sagt, haben wir genug Personal, um auch diese Betten auch zu bestücken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb ist es schwierig zu sagen, wie können wir an diese Zahlen rankommen. Ich habe jetzt auch keine Musterlösung und hier kommt die Digitalisierung natürlich auch wieder zu tragen. Es wäre natürlich viel einfacher, wenn man eine Push-Funktion hätte und dann auch gleichzeitig sagen können, wie die Belegung und wie die Beatmungskapazitäten in den Häusern aussehen. Da sind die beispielsweise die Engländer in meinen Augen dramatisch weiter mit ihrer Statistik und auch die Übersicht ihrer Statistik in diesem Zusammenhang. Und ein Punkt müssen wir auch nochmal an dieser Stelle erwähnen, ist ja nicht nur die Intensivstation, sondern die Allgemeinstation, wo die Patienten ja auch zum Teil liegen, entweder nach der Intensivstationsbehandlung oder vor der Intensivstationsbehandlung oder auch das zu verhindern. Auch diese Zahlen benötigen wir und das kann man auch sehr schwer erfassen, das ist mir schon völlig klar. Ich weiß auch, welche Probleme dahinter stecken. Das greift in ein Gesundheitssystem hinein, wo wir Finanzierungsprobleme der Krankenhäuser haben. Da könnte ich jetzt noch länger drüber sprechen, erspare ich Ihnen jetzt, aber da sind durchaus bis zu 20% der stationären Fälle könnten auch ambulant behandelt werden, so heißt es in Studien. Und ein Punkt dürfen wir an dieser Stelle absolut nicht vergessen. Dass die Krankenhäuser nicht überfordert waren, lag zum größten Teil daran, dass wir gute, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte hatten, die dafür Sorge getragen haben, zum Teil mit fehlendem Eigenschutz, dass diese Patienten nicht stationär aufgenommen worden sind, sondern ambulant betreut worden ist. Und da ist, glaube ich, auch zu wenig Dankeschön gesagt worden in dieser Richtung, dass gerade die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte hier einen großen Teil getragen haben, um eine größere Katastrophe im stationären Bereich zu verhindern.
Ich möchte mal kurz über das Thema Impfen mit Ihnen sprechen. Sie haben ja gesagt, also die Impfstoffe, die es jetzt gibt, die schützen, wie wir wissen, vor Erkrankungen, aber sie schützen nicht davor, dass man sich nochmal infizieren kann. Ist das eigentlich etwas, was uns von Anfang an klar war, als es hieß, irgendwann letzten Sommer, die Impfstoffe sind da?
Ich habe jetzt keine Statistik, wie die Bevölkerung das wahrgenommen hat. Ich kann nur als Mediziner sagen, dass es mir schon sehr klar war, dass die Impfungen in ihrer Effektivität von 90% war ich oder bin nach wie vor begeistert. Das ist eine sehr hohe Effektivitätszahl. Das erreichen nicht alle Impfstoffe und schon gar nicht die Grippestoffimpfstoffe, die wir zur Verfügung gestellt haben, die das Krankheitsgeschehen auch verhindert. Man muss unterscheiden, man kann sich infizieren ohne Symptome oder relativ symptomarm. Das ist nicht Krankheit in dem Sinne dann. Und das Risiko einer Infektion ist auch reduziert. Aber es ist nicht ausgeschlossen, genauso wie man auch krank werden kann. Und deshalb halte ich auch die Inzidenzzahlen für sehr schwierig, denn bisher war es ja so, dass die Zahl der Infizierten, dass etwa 10% diese Menschen stationär irgendwann mal aufgenommen werden, ob sie jetzt beatmet werden oder nicht, ist ja noch eine kleinere Gruppe. Aber jetzt mit dieser Durchimpfung und dass die Infizierten auch zum Teil geimpft sind, wage ich auch eine Vorhersage, dass höchstens 1-2% dieser Infizierten eine stationäre Behandlung auch benötigen. Wir sehen das übrigens auch bei den älteren Menschen, die vollständig geimpft sind. Auch diese Gruppe nimmt zu bezüglich der stationären Aufnahmen. Aber auch da infizieren sich die Menschen, werden aber nicht so krank, dass sie ins Krankenhaus müssen. Das heißt, mit der Impfung schaffen wir eine Immunität im Menschen, dass das Coronavirus eher wieder wie ein Erkältungsvirus agiert oder im schlimmsten Fall wie eine Grippe. Virusinfektion, denn die sind natürlich auch durchaus schwerer im Verlauf und können natürlich auch zu Krankenhausaufenthalten führen. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind niedriger. Das muss man hier mit aller Deutlichkeit sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man krank werden kann, steigt mit dem Alter, trotz Impfung, aber es ist um die 10%. Und für Infektionen, wenn man eine Infektion erleidet, also positiv getestet wird, heißt es noch lange nicht, dass man dann ins Krankenhaus muss, dass meistens diese Infektionen sehr milde bis asymptomatisch verlaufen.
Ihr Kollege, Ihr Abgeordnetenkollege Karl Lauterbach warnt heute einmal wieder und heute wird er also überall mit einer Warnung zitiert vor Durchbruchinfektionen und Impfdurchbrüchen. Was ist denn das eigentlich, eine Durchbruchinfektion?
Ja, also ich habe jetzt die Zitate nicht gelesen, was der Kollege Lauterbach sagt. Ich muss auch sagen, ich halte sein Vorgehen für sehr kritisch, grundsätzlich Warnungen auszusprechen. Dass sogenannte Durchbruchsinfektionen entstehen, das heißt, jemand ist geimpft und trotzdem eine Infektion erleidet, habe ich ja gerade versucht darzustellen, ist nichts Ungewöhnliches und nichts Unerwartetes. Das Risiko ist halt niedriger, eine Durchbruchsinfektion zu haben, wenn man geimpft ist. Und auch Durchbruchskrankheit darf man auch nicht als Begrifflichkeit vergessen. Das gehört alles dazu, was ich vorhin auch erklärt hatte, dass die Effektivität dieses Impfstoffs bei 90% liegt und dass man in den Studien, die durchgeführt worden sind, in 10% Durchbruchsinfektion bzw. Krankheiten gesehen hatte. Und davor zu warnen, mit Verlaub, Herr Lauterbach hat nur noch die Warnlampen als Dauerleuchte auf und ich wünschte mir von ihm ein bisschen mehr Gelassenheit, anstatt ständig mit dem Warnblinker zu arbeiten und nicht nur die Gelassenheit, auch die Verantwortung zu zeigen, wie wir durch diese Krise kommen, anstatt uns idealerweise zu deindustrialisieren, alle Leute nach Hause zu schicken und keine soziale Kontakte mehr zu haben. Das kann nicht die Lösung sein. Wie ich anfangs ja auch gesagt habe, wir müssen lernen, mit diesem Virus umzugehen und wir müssen klare Ziele definieren. Was wollen wir als Gesellschaft? Wir werden das nicht schaffen, diese Infektion oder das Virus zu eliminieren, aber wir werden es schaffen, dieses Virus harmlos werden zu lassen, indem wir uns immunisieren gegen dieses Virus mit Impfstoffen. Und dann halte ich ein halbwegs normales Leben für durchaus gangbar. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen den Menschen Perspektiven aufweisen. Denn mit ständiger Warnung, und das merke ich in meinem eigenen Freundes- und Verwandtenkreis, es stellt sich so eine Pandemie-Fatigue ein, dass eine gewisse Gleichgültigkeit sich einstellt und sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr und will auch nicht mehr. Und es macht doch keinen Sinn, und wir werden immer nur noch vertröstet. Das ist eine Politik, die ich explizit ablehne. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass wir mehr aufklären, die Impfkampagne nach vorne bringen, keine Impfpflicht einführen und den Leuten die Sorge und die Angst vor Impfungen auch wegnehmen. Das wäre der vernünftige Weg, als statt mit Dauerwarnblinker durch die Welt Interviews zu geben.
Eine Verständnisfrage noch. Also das war ja von Anfang an klar, dass diese Impfstoffe nicht 100% wirken. Das heißt, dass es Menschen gibt, die also auf diese Impfstoffe nicht ansprechen. Was ist das Problem, wenn man von den Impfdurchbrüchen spricht? Die 5 oder 10%, wo der Impfstoff nicht wirkt? Oder dass er zwar wirkt, aber eben nicht vor neuen Ansteckungen schützt? Oder wie verhalten sich diese beiden Aspekte, die es ja beide gibt, eigentlich zueinander?
Ja, die existiert. Es ist Realismus. Auch ein Infizierter, der vollständig geimpft ist, ist meistens, wie gesagt, symptomarm. Das gibt es und dessen müssen wir gewahr bleiben. Das hat auch meines Erachtens auch Konsequenzen in der Teststrategien. Das heißt, wenn sich jemand sich unwohl fühlt oder wissentlich Kontakt hatte mit einem Infizierten und wenn diese Person auch geimpft ist, sollte sich in der Inkubationszeit durchaus testen lassen, um weitere Infektionsketten zu unterbinden. Im Augenblick ist es so, der vollständig Getestete muss sich nicht testen lassen, muss auch nicht in Quarantäne gehen. Ich finde, dass beides nicht ganz richtig ist. Also die Quarantäne sehe ich ähnlich, dass sie nicht notwendig ist, aber eine regelmäßige Testung halte ich durchaus für sinnvoll. Und das Gleiche gilt natürlich auch, dass wir genau gucken müssen, wenn jetzt jemand, der vollständig geimpft ist, krank wird. Und das sind klinisch relevante Ergebnisse, die da vorgetragen werden, müssen wir auch genau schauen. Und eigentlich fehlt das auch in unserer Surveillance in Deutschland, ob dieses Virus eine neue mutante Möglichkeit, eine mögliche neue Mutante ist. Und diese müssen wir natürlich testen, um sicherzustellen, dass nicht neue mutierte Viren unterwegs sind, die möglicherweise einen sogenannten Immunescape, also dem Immunreaktion der Impfung, auch entfleuchen kann. Das ist etwas ganz Wichtiges und diese Art der Teststrategie fehlt mir vollständig und ich finde auch die Diskussion, ob ein Schnelltest bezahlt wird oder nicht, führt in die falsche Richtung, gerade wenn wir jetzt Richtung Winter gehen. Und hier halte ich es für wichtig, dass wir weiter testen und hier vor allem nach mutierten Viren suchen, die auch klinisch relevant sind. Und die Idee, sage ich mal, der politischen Mitbewerber, dass man durch Maßnahmen die Gesellschaft erziehen kann, halte ich für absolut den falschen Weg. Sieht übrigens auch unsere Verfassung nicht vor.
Ihr Fraktionskollege Kubicki sagt dazu beim Deutschlandfunk am 10. August, Infektionsschutz ist Gefahrabwehr für Individuen und für die Allgemeinheit und keine Methode zum Erziehen der Menschen. Und dann zur Kostenpflichtigkeit der Tests, die ja kommen soll für Ungeimpfte. Da bekommen wir ein Riesenproblem, weil wir dann deutlich weniger Tests bekommen und damit ein größeres Risiko für die Allgemeinheit. Teilen Sie diese Einschätzung?
Zu 100%. Also zu 100% teile ich diese Einschätzung von Herrn Kubicki. Ich meine, den ersten Teil zum Infektionsschutzgesetz und ein Staat soll nicht seine Bürgerinnen und Bürger erziehen. Das ist, glaube ich, sehr klar. Und der zweite Punkt ist, dass die Tests, die jetzt bezahlt werden sollen, kann ich nachvollziehen. Und irgendwann mal muss es ja auch so sein, dass wer sich nicht impfen lässt und wir noch eine, Infektionsgeschehen in Deutschland haben, wird es notwendig sein, dass diese Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten, aus persönlichen Gründen, nicht aus medizinischen Gründen, diese Tests irgendwann mal bezahlen müssen. Ich halte die Diskussion für verfrüht und auch als Ablenkungsmanöver der Bundesregierung von stattfindenden Fehlern, die momentan nach wie vor auch stattfinden, und auch die Ablenkung davon, dass man nicht eine modernere Pandemievorbereitung oder Verhinderung betreibt. Hier möchte ich gerne nur als Stichworte einbringen, dass die Inzidenzzahl eigentlich in seiner Relevanz dramatisch abgenommen hat. Hier müssen andere Parameter eine Rolle spielen und dass auch die Teststrategie sich anpassen muss an Durchbruchsinfektionen oder Krankheiten da besser zu untersuchen, wie weit da mutierte Viren existieren. Das sind andere Länder weiter. Und was ich mir explizit auch wünsche, ist eine gemeinsame europäische Strategie. Und ich sage jetzt extra europäisch, wo ich gerne auch die Nicht-EU-Staaten mit inkludieren möchte. Denn die Pandemie werden wir nicht in Deutschland verhindern können, sondern das können wir nur gemeinsam global begegnen. Und das Stichwort, das haben wir hier noch gar nicht besprochen, wie wichtig das ist, dass auch andere Länder auch in dieser Impfkampagne Fahrt aufnehmen. Hier denke ich insbesondere nicht nur an Asien, also Südostasien, sondern auch hier die afrikanischen Staaten.
Das gibt mir das Stichwort, noch einen anderen Player ins Spiel zu bringen, der heute auch für heute Morgen auch für Schlagzeilen sorgt, nämlich unseren Bundesgesundheitsminister, der der laut darüber nachdenkt, Corona-Auffrischimpfungen allen Bürgern, die bereits geimpft sind, anzubieten. Die Weltgesundheitsorganisation kritisiert dies und sagt also sinngemäß, die vorhandenen und ja nicht unendlichen Impfstoffe, die sollten besser erstmal in den Ländern verwendet werden, in denen bislang nur ganz wenige geimpft sind. Wie sehen Sie das?
Also die Datenlage ist sehr dünn bezüglich einer dritten Boosterung. Und die Studien sind noch nicht publiziert worden. BioNTech und Moderna, da laufen bereits Studien, wie weit eine dritte Boosterung gerade bei den älteren Menschen notwendig ist. Das ist eine Tatsache, die wir kennen aus der Immunologie, dass mit dem Alter die Immunantwort schwächer wird und die Dauerhaftigkeit der Immunantwort auch nicht so lang ist wie bei jüngeren Patienten. Das ist ein Punkt, das wir wissen aus der Medizin. Nur inwieweit eine Boosterung notwendig ist, steht in den Sternen. Und ich finde das immer sehr beunruhigend, wenn ein Gesundheitsminister, der kein Mediziner ist. Das würde was anderes sein, wenn es ein Mediziner Gesundheitsminister wäre, dann würde ich ein bisschen Sachverstand erwarten würden in dem Bereich. Aber eine medizinische Empfehlung ausspricht. Ich meine, wo sind wir jetzt angekommen in der Bundesrepublik Deutschland, wo ein Minister sagt, wie Medizin zu laufen hat? Und das finde ich sehr also beängstigend und auch absolut für falsch. Das entspricht nicht, also es darf ja keine Therapieempfehlung aussprechen, wenn man keine Approbationsurkunde hat. Aber offensichtlich kann es ein Gesundheitsminister. Ich habe nichts dagegen, wenn der Gesundheitsminister gesagt hat, wir bereiten uns auf eine mögliche dritte Boosterung vor. Das heißt, wir müssen planen und sehen, wie die Strategie aussieht, dass wir dann die Menschen, die gerade in Pflegeheimen sind, geimpft werden können. Dagegen eine Planung hätte ich nichts einzuwenden. Aber diese Empfehlung allgemein auszusprechen, halte ich für Murks, auf gut Deutsch gesagt, das zu diesem Zeitpunkt auszusprechen. Denn die Evidenzen sind nicht existent oder er hat andere Evidenzen, die wir nicht kennen. Dann ist es für mich noch fraglicher, warum wird es nicht an die Öffentlichkeit gebracht? Und an dieser Stelle würde ich auch ein bisschen Zurückhaltung üben, denn gerade BioNTech, das weiß ich auch, das ist auch im Public Domain auch vorhanden, entwickelt ja gerade noch einen zusätzlichen Impfstoff gegen die Delta-Variante. Und da halte ich es für gar nicht so verkehrt. Voraussichtlich die Studien fallen entsprechend positiv aus, dass man eine Boosterung mit diesem Impfstoff mit der Delta-Variante einmal ausführt. Wahrscheinlich wird das völlig ausreichend sein. Aber der Dr. Tedros von der WHO hat absolut recht. Bevor wir hier großartig die dritte Impfung propagieren für unser Land und ohne Evidenzen, sollte man lieber sich erst einmal auch um andere Länder kümmern, denn es nützt uns nichts, wenn wir alle geimpft sind und dann ganz neue Virusvarianten in anderen Ländern entstehen. Wir wissen, wie schnell durch Globalisierung diese Viren sich verbreiten und die halten sich nicht an irgendwelchen Staatsgrenzen.
In unserem vorletzten Podcast, den wir mit Ihrem Abgeordnetenkollegen, SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner geführt haben, sagte Johannes Fechner, er wünsche sich nach der Bundestagswahl einen Gesundheitsminister, der auch einmal an einer Kamera vorbeilaufen kann. Die Bundestagswahl steht ja kurz davor und es besteht ja gewisse Aussicht, dass wir dann auch einen Wechsel im Bundesgesundheitsministerium bekommen. Kurz einmal, jetzt tagt ja auch der Bundestag nächste Woche. Das heißt, Sie werden nächste Woche in Berlin sein, gehe ich mal von aus. Und es wird ja auch dort um das Paket gehen, das dort in der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen wurde. Und es wird tja, wohl darum gehen, die epidemische Lage von nationaler Tragweise noch weiter noch einmal zu verlängern. Es wird vielleicht, darüber hört man ganz wenig, um Änderungen des Paragraphen 28a Infektionsschutzgesetz gehen, wo Sie ja auch gesagt haben, das muss passieren, ansonsten laufen wir unnötig in einen Lockdown, wenn man da weiterhin eine Vorschrift hat, die also bei bestimmten Inzidenzwerten, die ja dann wiederum den Lockdown mehr oder weniger vorschreibt. Ich würde mir wünschen, von der FDP ein bisschen mehr zu dem Thema zu hören. Mir fällt auf, dass die FDP wie andere Parteien auch eigentlich im Wahlkampf zu Corona eigentlich nur sehr wenig Hörbares hat. Und zu mir dringt auch bislang nichts vor, was denn jetzt eigentlich die FDP auf den Tisch legt, nächste Woche der Infektionsschutz diskutiert wird im Bundestag. Liegt das an mir oder liegt das daran, dass die FDP Mühe hat, mit ihren Positionen herüberzukommen?
Ich glaube nicht, dass wir Mühe haben mit unseren Positionen, und wir sind eigentlich immer dabei. Wir haben, also ich sehe das ja tagtäglich in unserem eigenen Pressespiegel, wo wir dann zitiert werden. Ich habe das Gefühl, dass ich 1 bis 2 Interviews am Tag zu dieser Thematik gebe, sodass zu sagen, dass die FDP in diesem Bereich nicht stattfindet, da würde ich vorsichtig wieder freundlich widersprechen wollen. Natürlich haben wir Pressefreiheit, und momentan ist es auch so, dass Afghanistan die Schlagzeilen momentan bestimmt, und nächste Woche ist es so, dass bisher auf der Tagesordnung nur steht, Unterlagen haben wir nicht, und wir haben ja noch unsere Fraktionssitzung in nächster Woche, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängert werden soll. Und Sie haben völlig recht, und da sind wir noch intern in der Diskussion, dass Infektionsschutzgesetz 28a irgendwie geändert werden muss oder beseitigt werden muss. Da bin ich mir selber noch nicht ganz schlüssig. Da muss ich mich mit Rechtspolitikern noch besprechen. Aber hier sind Inzidenzzahlen im Gesetz festgelegt. Und diese Inzidenzzahlen spiegeln nicht mehr die Wirklichkeit wider. Das heißt, die Infektionszahlen gehen hoch, das ist keine Frage. Aber die Krankheitslast geht unwesentlich oder unmerklich in die Höhe. Das ist also kein Vergleich, wie wir es in der zweiten, dritten Welle erfahren haben. Und auch die Erfahrungen der englischen Behörden ist, finde ich, sehr beeindruckend. Die Infektionszahlen sind da regelrecht explodiert, und unter dieser Explosion der Infektionszahlen gab es auch einen Freedom's Day. Und unter diesem Freedom's Day sind die Krankheitsaufenthalte in den Krankenhäusern nur unmerklich angestiegen, und dann auch später ist alles dann wieder gefallen. Also das sind Zahlen, die sich noch bestätigen lassen müssen. Wäre ich jetzt Johnson, hätte ich den Mut nicht gehabt, so zu handeln. Das war wirklich ein Spiel, das er da betrieben hat, ein Experiment, das bisher gut geht. Aber noch einmal darauf zurückzukommen, ich denke, wir positionieren uns sehr laut als FDP. Natürlich würde ich mich immer freuen, wenn wir noch mehr Pressepräsenz hätten.
Noch einmal nachgefragt, aber dann auch gleichzeitig die letzte Frage. Also ich begegne immer wieder Menschen, die eher von aus der politischen Linken kommen und sagen, dass eigentlich weil die FDP eigentlich noch als einzige Partei der seriösen Parteien dann auch mal dagegen gehalten hat gegen gewisse Schritte in der Corona-Politik der Bundesregierung und der Länder. Gerade deswegen erwägen Sie das erste Mal FDP zu wählen. Und die FDP hat ja auch ganz gute Umfragewerte. Mir fällt auf, dass Corona im Augenblick in den Verlautbarungen der FDP so wenig vorkommt. Warum eigentlich?
Gut, das kann ich jetzt nicht vernünftig kommentieren, weil ich bin jetzt nicht an der Pressestelle und bin auch jetzt nicht dabei, regelmäßig mit der Pressestelle zu konferieren. Da müsste man tatsächlich dann adressieren, wie weit Corona noch eine größere Rolle spielt. Aber wir haben auch tatsächlich Wahlkampf, Herr Herting, und es kann nicht eine monolithische Diskussion nur über Corona geben. Es sind auch andere Themen, die eine Wichtigkeit haben. Hier auch möchte ich erwähnen, die Digitalisierung, auch die wirtschaftliche Entwicklung, Forschung und Wissenschaft. Das sind Themen, die ja mindestens genauso wichtig sind. Und auch diese Positionierung der FDP muss ja auch an die Öffentlichkeit. Wir können nicht monoton nur die Corona-Krise immer nach vorne bringen, aber wir begleiten kritisch und konstruktiv kritisch die Maßnahmen, die von der Bundesregierung kommen, und begleiten auch konstruktiv kritisch, was von den anderen Parteien, von den seriösen Parteien kommen, sodass hier natürlich eine gewisse Abwägung auch stattfinden muss, welche Themen auch genommen werden. Wir bieten ja sehr viele Themen an, und jeder von uns, gerade auch die Gesundheitspolitiker der FDP-Bundestagsfraktion, sind immer ansprechbar für die Pressestelle bei uns, wie aber auch für die Presse per se. Und ich kann nur das wiederholen, das wird meiner Kollegin auch nicht anders ergehen im Bundestag, dass die Anfragen von Seiten der Presse ich kann sagen, bei mir zumindest nicht abreißt, und was ich jetzt wahrnehme in dem Pressespiegel, bei den anderen auch nicht. Aber natürlich, es kann immer mehr sein, aber wir bestimmen nicht, was die Presse gerne nimmt, sondern die Presse bestimmt, was sie herausbringen möchte.
Und das muss man ja als Liberaler auch im Prinzip gut so finden.
Richtig.
Herr Ullmann, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Wir haben ja im Prinzip zwei Gespräche geführt. Eins habe ich mit einem Arzt und eins habe ich mit einem Politiker geführt, und dann noch die Schnittmenge dazu. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank und schöne Grüße nach Würzburg.
Herzlichen Dank, Herr Hertig, und Grüße nach Berlin.